Guten Morgen. Schön, wieder hier zu sein. Ich war in unserer Hauptstadt. Genau. So, wenn das Land einmal in die Stadt kommt. Lustig. Lustig, lustig. Okay. Ich fange mit einer Geschichte an. Und wir werden heute Morgen unsere Predigtserie abschließen, über mit Zuversicht in die Hoffnung zu schauen. Unbedingt, das ist so nötig, dass wir mit dieser Haltung unterwegs sind, nicht angstbesetzt sind oder spooky and weird und komische Sachen, die da passieren, sondern dass wir wissen, wir sind die zuversichtlichsten und hoffnungsvollsten Menschen, die es auf dieser Erde gibt. Okay, ein paar glauben das. Das ist so. Das ist in der Tat, ist es Realität. Und wir können uns dagegen wehren und sträuben. Die Bibel sagt, es ist so. Wenn nicht wir, wer dann sonst? Okay, gib mir 25 Minuten. Okay, ich war, als Familie waren wir früher in den Alpen, in den Allgäuer Alpen, also noch ganz moderat. Und dann als kleine Kinder, so klein waren wir gar nicht mehr, so 10, 11, da war das ja sowieso voll uncool, zum eigentlich in die Berge und da rumzulaufen und was interessiert mich, Enzian und Springböcke und all die Sachen da. Aber es war nice und jetzt bin ich auch gerne wieder da, aber damals, okay, und die Geschichte war folgende. Und dann werde ich erklären, was sie mit unserer Predigtserie zu tun hat. Mein Papa hat Landkarten geliebt und Wege, die noch unbekannt waren. Also irgendjemand kennt so eine Geschichte. Von Vätern oder Onkel oder Tante oder unbekannte Wege. Wir fahren heute mal so. Okay. Und dann wir natürlich hinter ihm her. Warum? Er war unser Papa. Und er kannte sich aus. Normalerweise. So, und wusste, wo es lang geht. Und er hat ja dann auch gar nicht mehr immer so gesagt, er weiß eigentlich auch nicht, wo es lang geht. Das haben wir ja nicht gecheckt so in unserem Alter. Und dann hat er sich einen Satz angewöhnt und wir Kinder sind regelmäßig an die Decke gegangen, haben die Augen verdreht, all das, was man so macht. Als wir ihn gefragt haben, wann sind wir da? Kennt ihr auch die Frage? So, du sitzt 5 Minuten im Auto, wann sind wir da? Okay, mein Papa, dann folgender Satz kam immer, Stereotyp, noch eine Kurve. Noch eine Kurve. Und manchmal diese Frage nach der Zukunft, und nachdem, wann geschehen diese Dinge, die Jünger haben sie Jesus gestellt. Paulus hat es erklärt. Die Thessalonicher haben Paulus gelöchert. Wann geschieht und wie ist es denn? Und sag uns doch mal die Reihenfolge. Und es scheint so, dass alle ein bisschen was gesagt haben, was sie wussten. Und gleichzeitig haben sie immer gesagt, die nächste Ecke. Die nächste Ecke. Weil wir wissen nicht, wann der Zeitpunkt sein wird, dass diese Erde ein Ende hat, dass Gott einen Punkt setzt und dass Gott den nächsten Schritt und den nächsten geht mit dem, was er tun möchte. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Zuversicht oder mit Zuversicht in die Zukunft schauen, mit Zuversicht leben und wissen, wie wir bei meinem Vater, wir wussten ja, das ist unser Vater, der sorgt für uns. Und selbst wenn es nachts werden würde, er würde immer noch für uns sorgen und nicht einfach abdüsen. Und sagen, ich besorge mir mal einen Snack, bleib mal hier. Sondern er wäre ja mit uns da gewesen, Mama und Papa, natürlich. Und wir wussten, solange Mama und Papa da sind, gibt es keinen Grund, sich zu fürchten. Und bei dem Thema von letzter Zeit, Endzeit, und wie wir ja letzten Sonntag auch gehört haben, hat das begonnen, diese letzte Zeit hat begonnen mit der Himmelfahrt und der Geburt der Gemeinde Jesu. Wir leben so lange schon in der letzten Zeit, weil die Gnade Gottes ist auf diese Erde gekommen. Und das ist die letzte Zeit, dass Gott Menschen ruft zu sich, um Errettung und Erlösung zu finden. Deshalb leben wir in der letzten Zeit, weil Gottes Plan noch nicht zu Ende ist. Und deshalb bleibt uns und ist es eine Tatsache, wir leben mit Zuversicht. Und die Dinge, falls ihr es nicht gehört habt letzte Woche, die Dinge, die Sebo rausgearbeitet hat aus der Offenbarung, der Mittelpunkt oder das Zentrum der Offenbarung ist nicht Angst, sondern Zentrum ist Jesus Christus in all seinen Facetten. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der König, der wiederkommt. Er ist der, der alles in seiner Hand hält. Er ist der Löwe und er ist das Lamm. Er ist alles, was wir brauchen, um über die Höhen zu gehen und durch die Tiefen hindurchzugehen. Er ist es schon. Er ist es schon. Und dann, was ganz wichtig auch ist, die Schrift, die Bibel, lässt uns nicht in Unkenntnis, sondern Jesus beantwortet diese Fragen. Was wird denn geschehen? Wie wird es denn? Jesus, erklär uns mal. Oder die Thessalonicher, als sie sich mit Paulus zusammengesetzt haben. Paulus, erklär uns doch mal, wie wird es denn sein? Was kommt denn vorher, bevor Jesus wiederkommt? Und Paulus entfaltet es vor ihnen. Und Jesus erklärt es ihnen. Und Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, dass ihr euch nicht fürchtet. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht in Unkenntnis seid, sondern wisst, was da geschieht. Und dass ihr euch dann, wenn es geschieht, euch daran erinnert, dass ich es schon zu euch gesagt habe. Es gibt nichts Neues. Und ich möchte uns ganz kurz, kleiner Ausflug in die Kurztheologie geben. Weil das ist auch wichtig, bevor wir dann thematisch abschließen mit dem Gedanken, wenn wir wissen, dass das Ganze mal zu Ende geht, die Erde, und wir einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten, auf der Gerechtigkeit wohnt, dass Gott einen Abschluss setzen wird, einen Punkt setzen wird. Wie leben wir? Das ist ja die viel interessantere Frage. Wie leben wir denn angesichts dessen, dass wir wissen, dass irgendwann mal die Dinge aufgelöst werden, so wie sie jetzt sind? Und eine kurze, wie gesagt, Kurztheologie. Die traditionelle Einordnung eines Ablaufes, wie ist es denn jetzt? Was kommt zuerst? Das Gericht oder die Entrückung? Und manche mixen das ja alles so in einen Topf, rühren einmal um und irgendwas kommt schon dabei raus. Ich habe mich jetzt für eine traditionelle Einordnung entschieden. Ganz kurz, Jesus wird seine Kirche mit denen, die an ihn glauben, er kommt und holt uns, und die Bibel nennt das Entrückung. Dann gibt es eine Trübsal, von der die Bibel spricht, und die dauert 7 Jahre. Und da gibt es verschiedene Thesen dazu. Ich werde mich darin nicht vertiefen. Dann gibt es das zweite Kommen und das abschließende Kommen von Jesus. Er kommt mit seiner Kirche und alle Menschen werden ihn sehen. Offenbarung 19. Dann wird ein 1000-jähriges sogenannte Friedensreich, was verschiedene Herrscher dieser Welt versucht haben zu imitieren, das Römische Reich und auch das Dritte Reich hier in Deutschland. Sie haben von diesem 1000-jährigen Reich gesprochen. wo dann Gerechtigkeit herrscht und Frieden herrscht. Und dann kommt das Endgericht und der letzte Thron, der Thron des Gerichts. Der Thron, wo es dann endgültig wird. Und deshalb ist in dieser Predigtserie, kann ich ja gar nicht verbergen und will ich auch gar nicht verbergen, auch eine Dringlichkeit. Eine Dringlichkeit, dein Leben in dem Bewusstsein zu leben. Du lebst dein Leben im Angesicht für den einen, der richten wird die Lebenden und die Toten, der kommen wird für seine Braut und der ein gerechtes Gericht sprechen wird. Wo es durchaus zählt, was wir hier auf dieser Erde gelebt haben oder auch nicht gelebt haben. Und das ist so eine Spannung, weil wir alle um diesen gnädigen und liebevollen Gott wissen. Natürlich. Und deshalb ist es nicht der Du, pass bloß auf. Das, in diese Richtung will ich gar nicht. Und gleichzeitig gehört es zum biblischen Befund dazu, dass es eine Zeit gibt, in der diese Dinge geschehen. Es wird so kommen, es wird so geschehen, weil sonst würde alles keinen Sinn machen. Ich möchte euch empfehlen, Leselektüre 1. Korinther Kapitel 15. Wenn es nicht so wäre, schreibt Paulus, wären wir die Elendsten. Wenn es nicht die Auferstehung der Toten geben würde. Und wisst ihr, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie sollen das, wie ist denn das? Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, ich bin schlicht und naiv und einfach und sage, ja, sie werden auferstehen. Das Wie, das, keine Ahnung. Ich weiß, es ist eine Tatsache, weil Jesus gekommen ist, um das Leben aus dem Tod hervorzubringen. Und er ist der Erste, der das gemacht hat. Und die, die ihm folgen, die werden durch den Tod ins Leben kommen. Es kann gar nicht anders sein, wenn man diese Logik versteht, die Logik des Glaubens, die Logik des Evangeliums. Und nach diesem tausendjährigen Reich, Endgericht, und dann sehen wir, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Dort wird es kein Leid, keine Tränen mehr geben, kein Geschrei, nichts, was irgendwie einen Geruch und einen Touch hat von Sünde und getrennt sein von Gott, sondern wir werden mit Christus zusammen sein. Und das ist mal ganz kurz, zweite Kurztheologie. Was werden wir sehen und hören? Und wie gesagt, ich hatte am 4. Advent, haben wir schon drüber gesprochen, als es um das Fest ging an dem Tisch. Dein Platz an seinem Tisch. Deshalb die nächsten Fragen ganz kurz. Ich habe, glaube ich, auch Folien. Was werden wir sehen und hören? Im 1. Thessalonicher 4 sagt, er wird kommen und es ist laut. Ich meine, es ist laut. Befehlsruf. Hallo, hallo. Das heißt unverpassbar. Wir werden es nicht verpassen. Wir werden Jesus nicht verpassen, weil er laut zurückkommen wird, erkennbar, hörbar. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Vor was warnt uns Jesus, wenn es um die Endzeit geht? Er sagt nicht, ja, ist kein Fleisch mehr und ist kein Gemüse mehr und ist das nicht mehr und das wird kommen, sondern er sagt, ich warne euch am allermeisten vor Menschen, die auftreten wie falsche Erretter. Die sagen, hier ist das Heil. Wenn du das tust, dann wirst du errettet. Und wenn du das nicht mehr tust, dann wirst du bewahrt. Das ist oft ein falscher Weg, falscher Christus. Jesus nennt es Verführung. Falsche Christi, falsche Propheten. Können wir das wann berechnen? Ich habe gesagt, around the corner. Es ist um die nächste Ecke. Es kommt niemand. Matthäus 24, Vers 36. Es weiß niemand, doch einer, und er ist Gott. Gott weiß, wann die Zeit auch ist. Ich gebrauche dann lieber, wenn mich Leute fragen, dann stelle ich eine Gegenfrage, bist du bereit? Das ist meine Gegenfrage, nicht wann kommst du, sondern bist du bereit? Bist du bereit, deinem Gott gegenüberzustehen? Bist du ready? Hast du dich klar gemacht in deinem Leben, in deinen Lebensgewohnheiten, in deiner Lebensführung, in dem, was in deinem Herzen ist? Bist du bereit, vor Jesus zu stehen? Warum dauert es so lang? Gute Frage, danke, dass ihr gefragt habt. 2. Petrus 3, 8 bis 9. Er verzögert, weil er langmütig ist. Und hier sehen wir so sehr das Herz unseres Vaters. Er ist langmütig. Und er will, dass Menschen zur Errettung kommen. Er will, dass die Gnade, die er gebracht hat in seinem Sohn Jesus Christus, dass viele Menschen diese Gnade noch kennenlernen. Deshalb dauert es so lange. Gott hat sich nicht verirrt. Er weiß ganz genau, was er tut und wie er es tut. Und er ruft Menschen nach Hause immer noch. Heute Morgen ruft er Menschen nach Hause auf der ganzen Welt, wo Gottesdienste gefeiert werden. In Uganda ist so eine tolle Nachricht. Heute Morgen fangen sie an mit dem ersten Gottesdienst. Das haut uns doch aus den Schuhen, oder? Richtig gut. Überall da, wo Gottesdienste gefeiert werden, da werden Menschen gerufen, nach Hause zu kommen. Und dann, was erwartet uns am Ende? Und das haben wir hervorragend letzte Woche gehört. Was erwartet uns am Ende? Dass der schon von Anfang an das Zentrum des Universums war, das Lamm. Jesus Christus, das A, er ist das, der Anfang und das Ende. Er hat die Geschichte angefangen und er wird es beenden, um dann wieder neu anzufangen. Offenbarung 22, 13 und 14. Und wie ich gesagt habe, viel wichtiger ist doch, wie leben wir. Und ich hatte vor 2 Wochen uns 3 Punkte gegeben. Und ich möchte nochmal heute da rein auch. Was sind diese 3 Punkte, die ich jedem sagen würde? Wie können wir leben angesichts dessen, dass wir wissen, da kommt eine Ewigkeit? Die Entrückung ist keine nice Geschichte, sondern eine Tatsache. Es ist nicht die Frage ob, sondern wann. Es ist auch nicht die Frage wie, sondern Jesus weiß schon. Ich weiß nicht, wie das geht mit den Millionen. Letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, ob das am Dienstagmorgengebet war, da kam jemand und hat einen charmanten Gedanken so geäußert. Ich dachte, genau so ist es. Dieser Gedanke war, in seinem Himmel, in Gottes neuen Himmel, neue Erde, ist genug Platz für alle Menschen. Ist genug Platz für alle Menschen. In seinem Herzen ist Platz für alle Menschen. So wie wir es vorhin gesungen haben, mit der Sehnsucht oder wo Sehnsucht ausgedrückt wurde, er möchte mit jedem Menschen und durch jeden Menschen leben und wirken. Wir haben gesagt, wir kehren uns von falschen Dingen ab. Wo haben wir das gesehen? 1. Thessalonicher Brief. Eine Gemeinde, die so sehr unter Druck stand. Könnt ihr euch erinnern? Sie wurde an 3 Schabbaten, also innerhalb von 3 Wochen gegründet. Ist auch cool. Und Paulus war selbst da und Paulus kam aus der größten Bedrängnis in Philippi, kam er nach Thessaloniki. In Philippi hing er im Gefängnis mit Silas, das ist die Geschichte. Warum? Weil er das Evangelium gepredigt hat. Und ich finde auch mal kurz da auf die Person von Paulus zu gucken. Paulus war so positiv gemeint, getrieben, angetriggert von dieser Hoffnung des Evangeliums, dass selbst Gefängnisaufenthalt und geschlagen zu werden ihn nicht davon abgehalten hat, nach Thessalonich zu gehen, in eine strategisch große Stadt, um nach Europa zu kommen, um dort das Evangelium zu verkünden. Also er hatte nicht 14 Tage Türkei all inclusive hinter sich, sondern er hatte Gefängnis und Not und Geschlagensein hinter sich. Und gründete dann innerhalb von, wie gesagt, 3 Wochen diese Kirche. Und einer der dringendsten Fragen dieser Kirche war, ja, was geschieht denn und wie geschieht es? Und ich möchte uns 2 Verse vorlesen, wenn ich sie denn hier finde. Jemand, der mein Skript kennt, hat mich vom Gottesdienst gefragt, das willst du alles sagen? Und dann habe ich gesagt, schauen wir mal. Und jetzt finde ich dann die Bibelstelle nicht. Okay. Jedenfalls 2. Korinther 1, Vers 9. Ich weiß ja, wo steht. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Ihr kehrtet uns... sie berichteten ganz von selbst, wie herzlich ihr uns aufgenommen habt, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Und man muss sich das so vorstellen, dass in dieser Stadt Thessalonich, dass da überall Götzendienst an jeder Ecke zu finden war. Überall gab es so kleine Tempelinchen und Tempelines, irgendwie so Nachbildung des Tempels und Artemis und aus Ephesus und überall die Einflüsse in dieser Stadt zu merken, römischer Einfluss und so weiter und so weiter. Es gab so kleine Amulette als Glücksbringer, genau wie heute. Es war kein großer Unterschied. Du kommst irgendwo hin und in irgendeinen Souvenirshop und dann, ja, das bringt dir Glück, das Amulett. Oder musst 3-mal reiben und dann wird schon. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war ihr Background. Und wisst ihr, was für mich so wichtig ist? Menschen haben registriert, da gibt es eine Kirche und da gibt es Menschen in dieser Kirche, die haben sich abgesagt, die haben sich umgekehrt von den falschen Dingen. Das war sichtbar und das war hörbar. Und sie wussten es, es war in ihrem Leben, an ihrem Leben zu sehen, wie sie ihr Leben von da ab geführt haben, nicht mehr ohne Christus, sondern mit Christus. Es war sichtbar geworden. Es war klar, dass sie jetzt anders unterwegs waren und dass in ihrem Leben eine neue Realität, nämlich die mit Jesus, stattgefunden hat. Und ich glaube, das bringt uns immer wieder auch zu einer guten Selbstreflexion. Was predigt mein Leben? Und manchmal tut das ja auch weh. Was, wenn ich mir diese Frage stelle, was sagt mein Leben aus, meine Lebensführung? Was sagt meine Lebensführung aus? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Wie verbringe ich meine Zeit? Wie gebe ich mein Geld aus? Wie lebe ich in Beziehungen? Wie gehe ich mit Schwierigkeiten um? All das sind doch Dinge, die in meinem Leben sichtbar werden und die Auskunft darüber geben, wie bin ich denn eigentlich unterwegs? Bin ich hoffnungsvoll unterwegs oder angstbesetzt? Bin ich mutig orientiert? Gehe ich mutig nach vorne oder bei der kleinsten Herausforderung knicke ich schon ein? Bin ich mutig, indem ich Menschen von der Hoffnung erzähle, die in mir lebt, oder halte ich lieber zurück, wenn es zu heiß wird in manchen oder bei manchen Themen? Und all das gibt Aufschluss darüber. Und bei den Thessalonichern war es so, sie hatten ein ganz klares Zeugnis. Es gibt ein davor Christus und nach Christus. Es gibt ein Leben mit Hoffnung und ohne Hoffnung. Und das wussten sie und das haben sie gelebt. Und ich habe es letztes Mal auch gesagt, sie haben unglaublich viel Gegenwind bekommen. Und letztes Mal habe ich ja schon was dazu gesagt, deshalb ich gehe mal zum Zweiten. Wir dienen dem lebendigen Gott. Weil sie sind nicht bei der Abkehr geblieben, so jetzt kehren wir mal um und wir hören mal auf, die falschen Dinge zu tun. So sind wir ja auch manchmal gepolt. Na, Christsein bedeutet, das und das nicht mehr zu tun. Aber Christsein, sagt Paulus, bedeutet was ganz, ganz anderes. Du bekehrst dich, du gibst Jesus dein Leben und dann findet etwas statt, was die Bibel von neuem geboren benennt. Und dann kommt eine neue Lebensrealität in dein Leben. Und die sorgt dafür, dass du nicht einfach nur bei der Abkehr stehen bleibst, sondern dass du dich abkehrst, um Gott zu dienen, um Jesus nachzufolgen, um ein neues Lebensziel für dich nicht nur zu definieren, sondern um diesem neuen Lebensziel auch nachzujagen und zu leben für den einen, für Jesus Christus. Und die Thessalonicher, wie es in diesem Vers heißt, sie haben sich abgekehrt, um dem einzigen und lebendigen Gott zu dienen. Es gab keine Götterei für sie. Es gab keine Amulette, an denen man rumgerubbelt hat mehr für sie. Es gab keine Glücksmomente, Hauptsache ich bin reich, dann wird alles schon gut. Hauptsache ich habe genug ein gutes Image. Hauptsache ich habe einen guten Beruf. Hauptsache ich habe genug auf der hohen Kante. Hauptsache ich bin abgesichert. Hauptsache meine Beziehungen laufen. Das war alles nicht die Agenda der Thessalonicher. Sondern wir kehren uns ab mit dem einzigen Ziel, um dem lebendigen und einzigen Gott zu dienen. In all dem, was wir tun, in all dem, was wir denken, wir lassen uns gerne verändern und modellieren hinein in das Bild, was Jesus von uns hat, so zu sein wie Christus. Das ist unser Masterpiece, das ist unser Vorbild in unserem Leben. Wir dienen dem lebendigen Gott und nicht den toten Götzen, nicht den Dingen, in denen kein Glück zu finden ist. Klammer auf, kein nachhaltiges Glück. Und Paulus sagt mal, Gott gibt uns alles, um unser Leben genießen zu können. Wie gnädig, oder? Aber nicht, um diese Dinge anzubeten, sondern um sie zu genießen und Gott dafür zu danken und Gott dafür die Ehre zu geben, wie bevorrechtigt wir sind überall oder durch all die Dinge, die so in unserem Leben zu sehen sind. Wir dienen täglich diesem Gott, jeden Tag. Die Umkehr war einmalig, das Dienen ist täglich. Umkehr, deine Umkehr zu Gott, Bekehrung nennen wir das, oder von neuem geboren werden, ist einmalig. Das tägliche Gott zu dienen, da wo du lebst, an deiner Arbeit, in deiner Schule, das geschieht immer wieder. Und noch einmal die Frage zur Reflexion, was reflektiert mein Leben? Da gibt es ein tolles griechisches Wort, douleo. Du musst es dir gar nicht merken, mich begeistern so eine Sachen. Douleo heißt dienen mit vollständiger Treue. Mit vollständiger Treue. Nicht so ein bisschen, ich schwimme mal mit und ich lasse mich sonntags mal gerne mitreißen durch den Lobpreis, sondern jeden Tag. Ich diene nicht mir. Ich diene nicht meinen Wünschen. Ich diene als allererstes nicht meinen Vorstellungen, sondern ich diene dem lebendigen und einzigen Gott, dem ich alles in meinem Leben zu verdanken habe. Indem du jemanden anderen höher als dich selbst setzt. Jesus sagt, der verleugne sich selbst. Wer ist ein Jünger, ein Nachfolger? Der sich selbst verleugnet, der sich einordnet und in Demut unterwegs ist mit seinem Gott. Duleo. Und deshalb unsere Antwort auf, letztes Mal habe ich gesagt, ein Kennzeichen unserer Zeit ist, die Zeit wird kühler, also nicht draußen, im Herzen. Wir sprechen von Vereinsamung, wir sprechen von Isolation, von all diesen Dingen, Menschen, trotz dessen, dass wir so gut verlinkt und verknüpft sind, bedeutet das nicht, dass unser Leben reicher wird mit Beziehungen und inspirierender wird durch gute Beziehungen. Und unsere Antwort auf, es wird kühler um uns herum, muss immer sein, und unsere Herzen werden wärmer. Unsere Herzen werden feuriger. Unsere Herzen werden sehnsüchtiger nach dem, was Gott für uns hat. Und hey, da können wir alle eine Schippe drauflegen oder zwei oder drei oder vier Schippen drauflegen, wenn es darum geht, Leidenschaft für Jesus zu entwickeln, oder? Hey, da geht doch noch was irgendwie so. Ja, okay. Das dritte, letzte. Wir warten aktiv und bereiten uns vor, also nichts mit Vogelstrauß. Kopf in Sand und ich warte, bis alles vorbei ist. Und wenn Jesus wiederkommt, sagt mir früh genug Bescheid, ich bin dann wieder am Start. Sondern wie ihr die Rückkehr seines Sohnes, Vers 10, vom Himmel erwartet, Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, er ist es, der uns von dem kommenden Gericht rettet. Warten bedeutet, nichts zu tun. Und warten bedeutet auch nicht, meine Zeit zu verschwenden. Meine Zeit zu vergeuden, durch Rubbish, durch Dinge, die mir gar nichts bringen. Du willst mir alles verbieten. Nee, das vor allen Dingen musst du das selber entscheiden, was für dich Sinn macht und was nicht. Ich kann mich erinnern, ich war ein paar Tage Christ, da kam gerade jemand um die Ecke und da war ich in seinem Vortrag und der hat gesagt, ein paar Tage Christ war ich, hab die Frage nicht vergessen, so von der Kanzel, was tust du, um die Wiederkunft von Jesus zu beschleunigen? Hab ich gedacht, okay, weiß ich auch nicht. So, weiß ich auch nicht. Und immer wieder beschäftigt mich diese Frage in dem Kontext von, erwarte ich ihn wirklich? Around the corner. Wo wäre ich denn, wenn Jesus hier jetzt rein käme? Also runterkäme. Wo wäre ich? Wo wärst du? Wir warten aktiv. Und wir tun das Richtige und nicht das Einfache. Da gibt es auch ein tolles Wort. Ich bin kein Grieche, ihr wisst das. Anamnein heißt es. Und das bedeutet, wiederholt das Richtige zu tun. Wiederholt oder intensiv das Richtige zu tun. Bleiben. Jesus sagt, bleibt in mir. Bleibt dabei, das Richtige zu tun. Weil er wird kommen. Und das ist so sicher wie der Regen, der immer wieder vom Himmel fällt. Die Sonne, die immer wieder scheint, die wir spüren. Er kommt. Und wie bereit sind wir, wenn er kommt? Und das ist die große Frage. Ich schließe mit einem Satz. Ich habe noch ein paar Fragen, die könnt ihr, gebe ich an eure Kleingruppenleiter. Ein Zitat von Pastor Greg Rochelle. Er hat gesagt, du kannst die Menschheit in zwei Kategorien teilen. Es ist die eine Kategorie, die sagt, Ich bin zweimal geboren und deshalb sterbe ich nur einmal. Ich werde es gleich auflösen. Ich bin zweimal geboren und ich sterbe deshalb nur einmal. Oder du wirst einmal geboren und du stirbst zweimal. Shocking. Was bedeutet das? Jeder Mensch wird geboren, sonst wärst du nicht hier. Einmal. Und dann hast du die Möglichkeit, von neuem geboren zu werden durch Jesus Christus. Zweimal. Und dann, wenn du stirbst, wirst du nicht im Sterben, im Tod bleiben, sondern du kommst zum Leben. Du stirbst einmal und kommst zu Christus. Das ist die eine Kategorie. Die andere Kategorie ist, du wirst einmal geboren und stirbst, wenn du stirbst. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann bist du tot in Ewigkeit. Ich zitiere dritter Advent. Auch die Tatsache, dass es einen zu spät gibt, möchte ich erwähnen. Und da klar sein. Warum dauert es so lange? Weil Jesus gnädig und langmütig ist. Und auch heute Morgen, Jesus ist gnädig und langmütig. Und er möchte, dass du zweimal geboren wirst. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Unser Wunsch mit dieser Predigtserie war, dass wir zuversichtliche Menschen sind. In all dem, was auch an, manche sagen, ich gucke gar keine Nachrichten mehr, weil es mir Angst macht. In all dem, was das Potenzial hat, uns Angst zu machen. Die zuversichtlichsten Menschen zu sein. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Und ich habe sie überwunden. Weil ich durch den Tod hindurch gedrungen bin. Und ich möchte für uns auch beten, dass wir eine Kirche sind, dass unser Leben so klar ist, dass man Christus sieht in uns. Ihn schmeckt, ihn erlebt. Unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Familien, wir selbst. Dass ich sage, ich bin bereit. Around the corner, um die nächste Kurve herum, wer weiß. Und wir warten, indem wir umkehren und dem lebendigen Gott dienen. Und wir warten, indem wir die Zeit auskaufen. Und Jesus, ich danke dir so sehr. Danke dir so sehr für die letzten Wochen, in denen wir uns auf die Suche, Spur gesetzt haben. Wie leben wir in dem Wissen, du kommst zurück? Selbst wenn wir es nicht mehr erleben, wie leben wir in einer Erwartung? Was spricht unser Leben? Was sprechen unsere Worte? Was sprechen unsere Taten, unsere Handlungen, unsere Gewohnheiten? Und ich bete, dass wir Menschen sind, die bereit sind. Ich bete, dass unser Leben klar ist. dass unser Leben Platz bietet für dich, Jesus. Dass unser Leben einen Charakter hat, einen Geruch hat, der dich ausstrahlt. Und Jesus, ich bete auch für die, für die das Thema so vielleicht angstbesetzt ist. Ich bete, dass du sie führst in ihre Fragen, vielleicht in tiefere innere Dinge, diese Angst aufzulösen, weil es ist so viel Grund zur Hoffnung, dass du uns mit uns über diese Dinge sprichst. Und ich möchte auch fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, im Grunde meines Herzens bin ich noch gar nicht da, aber ich möchte. Ich möchte das erleben, von Neuem geboren zu werden, ein Leben zu führen mit Christus. Und vielleicht bist du schon länger hier und dich beschäftigt das und du merkst heute Morgen, okay, ich mach mal alles auf eine Karte, alles auf Christus. Ich öffne ihm mein Herz. Und für uns bedeutet das, wir nennen es nach Hause kommen. Das bedeutet, deine Schuld wird dir vergeben. Und Jesus zieht ein in dein Leben. Und Jesus übernimmt das Steuerrad deines Lebens. Und wenn das deine Entscheidung an diesem Morgen ist, bitte ich dich, mir kurz deine Hand zu zeigen. Niemand schaut hier herum. Es ist eine Sache zwischen Gott und dir. Aber wenn du weißt, das bin ich, dann zögere nicht. Jesus, ich danke dir, dass du an der Tür stehst und klopfst. Und ich bete, dass Menschen Gnade finden und den Gehorsam finden, aufzumachen, zu öffnen und dich zu empfangen. Und da, wo Menschen auch vor schwierigen Entscheidungen stehen, kommt immer wieder das Wort Mut. Ich möchte eine Frage stellen, für wen lebst du? Und wenn du das für dich geklärt hast, dann kläre deine Fragen mit der Antwort, für wen du lebst. Und halt nicht zurück. Und hab Mut, nach vorne zu gehen. Auch wenn du noch gar nicht weißt, was bedeutet das, wenn ich das jetzt so konsequent tue. Wenn ich das kläre, wenn ich da Schritte gehe, etwas, was mir schon lange auf dem Herzen liegt, jetzt mache ich's. Ohne zu wissen, was danach geschieht, das ist Glauben. Gott zu vertrauen. Deinem Papa zu vertrauen, dass er einen guten Weg hat für dich. Und Heiliger Geist, danke, dass du dich bewegst. Wir haben es vorhin so super gesungen. In unserem Innern rufst du nach uns. Du suchst uns. Du bewegst uns, Jesus. Danke. So danken wir dir, Jesus, für Entscheidungen, die jetzt getroffen werden. Wie im Himmel, so auf der Erde. Amen.